SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage. Der Schweizer Schriftsteller Michael Fehr entlässt seine Worte, als hätte er das Reden neu erfunden. Er spricht seine Texte laut vor sich hin, nimmt sie auf und wenn sie einmal auf Papier sind, duldet er keine Veränderungen mehr. Das Werk ist vollendet, die Komposition abgeschlossen. Und auch wenn er von seiner Arbeit erzählt, dann tut er das so, als wäre er kein Jungliterat, sondern ein alter Meister. In diesen Tagen erscheint Michael Fehrs neuestes Werk mit Erzählungen, Titel, Glanz und Schatten. Grund für uns, eine Passagesendung von Katharina Kilchenmann zu wiederholen, die vor 3 Jahren entstanden ist, kurz nachdem Michael Fehr die Jury beim Klagenfurter Wettlesen 2014 mit seinem Werk Simmeliberg zu überzeugen vermochte, einem waghalsigen Stück Dorfleben, das auch in der folgenden Passage streckenweise aufscheint. Und auch hier lässt Michael Fehr die Sprache über uns wie ein langsames Tier.
S31 nach und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Außerholligen GBS.
Außerholligen Baumwollfeld, Außerholligen Baumwollfeld, Außerholligen Baumwollfeld, Außerholligen Baumwollfeld.
Wie ein langsames Tier. Der Wortkünstler Michael Fehr im Feature von Katharina Kilchenmann.
Außerholligen Baumwollfeld, Außerholligen Baumwollfeld.
Simmeliberg. Erstes Kapitel. Grau, nass, trüb. Ein Schweizer Wetter. Ziemlich ab vom Schuss. Nur über einen flotschigen Karweg von oben herab zu erreichen. In einem Krachen ein wüstes, tristes Bauernhaus mit ungestümem Dach, ein zerklüfteter Haufen aus grauen und schwarzen Tupfen, unter dem ein Haufen blinder Fenster leer in die Öde starrt. In der wenig heiteren Stube hockert der Landmann mit dem Rücken zur Fensterzeile nach der drückenden Stille, mit der das Gebälk lastet und den Raum niedrig hält. Der einzige Mann und Mensch im Haus. Draußen motort es schwankend von oben herab zum Haus heran.
Da müssen Sie doch zuerst hier noch, Katharina. Hast du Kaffee?
Das ist cool.
Ja.
Kelag-Preis der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, Federweltpreis der automatischen Literaturkritik, Literaturpreis des Kantons Bern, Projektbeitrag des Amts für Kultur des Kantons Bern, Best-Drechsel-Stipendium zum Berufseinstieg, Werkbeitrag der Abteilung Kulturelles der Stadt Bern, Literaturmentoring des Kantons Bern. Man ist spendabel, wenn es um den Jungliteraten Michael Fehr geht. Einen Preis nach dem anderen gewinnt er. Und in den Feuilletons wird geschrieben über ihn. Viel. Seit seinem Erstling kurz vor der Erlösung. Und noch mehr, seit er im Sommer 2014 die strenge Jury beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt mit seinem Vortrag überzeugte. Die Kulturjournalisten sind begeistert vom 33-jährigen Berner, bezeichnen ihn als Mystiker in der Literaturfabrik, als Visionär, der Texte komponiert und von Archetypen erzählt, als wäre er selber ein in die Zeit hineingefallener, ohne Vergangenheit und ohne Zukunft.
Sie macht dir das Kleine.
Und nun sitze ich bei dem jungen Mann in der Küche, in seiner Wohnung in Außerholligen, und er macht mir einen Kaffee. Auf der Bühne wirkt er irgendwie größer und kräftiger. Sorgfältig löffelt er Kaffeepulver in die italienische Kaffeemaschine. Er ist fast blind, mit nur 10% Sehkraft.
5, also als ich das letzte Mal bei Augenärztin war, hat sie gesagt, 5. im Arztzeugnis, ja. Ich koche auch jetzt nicht wahnsinnig gut. Aber auch nicht wahnsinnig schlecht. Ja. Das hat schon sehr viel mit Fühlen zu tun. Ich, zum Beispiel setze ich diesen Beutel, wo der Kaffee drin ist, auf den Rand des unteren Teils der Kaffeekanne. Dann ist es eine Gefühlssache. Ich würde zum Beispiel sagen, dass ungefähr jetzt so ziemlich voll ist, oder? Noch nicht ganz. Noch ein bisschen. So, oder? Vielleicht.
Wie schafft er das alles, den Haushalt, die Arbeit als Autor und Performer auf der Bühne, seine sozialen Kontakte? Da braucht er viel Struktur.
Und einfach ganz viel Erfahrung. Aber ich meine, sagen wir, umziehen oder so. Oder? Ich mache das jetzt auch nicht so häufig, nämlich selten. Aber das hat schon ganz viel damit zu tun, dass ich einfach weiß, wo alles ist und ein Gefühl habe für Distanzen und für die Knöpfe und für die Hebel und für die Höhe und so weiter.
Grise steht unversehens vor der Türe, deren obere Hälfte aus 6 Glasscheiben besteht. Linst hinein, Schatten, Licht am Ende des Gangs. Der schmale Korridor verläuft über die ganze Breite auf die andere Seite des Hauses, wo wieder eine gleiche Türe ist und Licht einfällt. Er horcht, klatscht die flache Hand paarmal gegen den Holzrahmen, in dem die Scheiblein klirren. Nichts. Probiert die Türe. Es ist offen. Er tritt hinein, in den Schatten, etwas verhalten wegen der dreckigen Gummistiefel, besinnt sich dann, darauf kommt es nun auch nicht an, legt dann festen Schrittes die paar Schritte zurück, bis vom Korridor links die Türe zur Stube abgeht. Türe zu.
Kleiner Rundgang. Da ist Badezimmer, aber Badezimmer ist schon sehr übertrieben, weil es ist eigentlich bloß eine Toilette, die Dusche ist im Keller. Für alle. Vom Haus. Und das sind Sportsachen, mache ich eigentlich oft Sport. Früher habe ich das gemacht, um mich zu knechten, Körper zu spüren. Heute ist es zum Glück einfach für meine Stimme. Atem, der Atem muss ganz so tief wie möglich gehen und sich auch ein bisschen erschöpfen. Dann kommt plötzlich eine Stimme, die viel mehr den ganzen Körper beansprucht. Das mache ich eigentlich heute deswegen. Und hier ist mein Arbeitszimmer. Knirschende Böden hat es überall, die sind sehr alte Riemenböden. Und es gibt kaum Mobiliar. Die Leute sind immer erstaunt und sagen, du hast ja gar nichts. Ich finde, ich habe längst genug. Es gibt einfach 2 Sessel, es gibt einen Hocker, es gibt einen Tisch. Auf dem Tisch ist wirklich super aktuelles Arbeitsmaterial, ist ganz wenig, weil aktuell ist nie viel, so richtig aktuell. Ja, und da arbeite ich dann.
Tatsächlich, Fees Wohnung ist alt, einfach und sehr spärlich angerichtet. Und dennoch nicht zufällig. Alles erfüllt seinen Zweck und die wenigen Möbelstücke haben Stil. Am Schreibtisch gibt es eine kleine Einführung in die Arbeitstechnik des Schriftstellers.
Zeit. Aha, da, irgendwie.
Genau, da sind jetzt irgendwelche Texte drauf.
Hin, her, er wollte nicht, sie sehr, er nicht.
Also ich nehme alles auf. Ganz am Anfang habe ich auf Tonband aufgenommen, also physisches Tonband, Kassettengeräte. Und dann habe ich hin und her immer die Kassetten gewechselt, eine gehört, auf der anderen nachgesprochen und wenn es falsch war oder ich es korrigieren wollte, etwas anderes. Und dann habe ich wieder die Kassetten gewechselt. Und irgendwann bin ich dann zu einem Aufnahmeprogramm für meinen Computer gekommen über einen Tontechniker der Hochschule der Künste Bern, der das, ich muss sagen, mit sehr viel Feingefühl für mich eigentlich entwickelt hat. Und das hat dann die Funktionen eines ganz einfachen Textverarbeitungsprogramms. Damit kann ich also sprechen und noch mehr sprechen und noch mehr und löschen und kopieren. So.
Faszinierend. Statt Notizen arbeitet er mit Tönen. Er hält fest, was er im Ohr hat. So kann er seine Notizen immer wieder anhören.
Da habe ich einfach Start und Stopp, das hört man, das ist auf der Aufnahme drauf, weil ich mit dem internen Mikrofon arbeite, vom Computer. Und dann höre ich mir meistens nochmal kurz an, wo ich wirklich, an welcher Stelle ich gerade bin. Dann nehme ich auf mit einer anderen Taste. Das ist das, was ich vorhin gesprochen habe. Und, ja, wie andere Schriftsteller wahrscheinlich Notizbücher führen, kommt da alles rein, was mir einfällt und von genügend Wichtigkeit ist. So, weil ich habe oft ganz starke Bildempfindungen zu Geräuschen, also innere Bildempfindungen, auch Farben. Und deshalb kann ich mir das, glaube ich, irgendwie merken, so ungefähr. Das ist überhaupt nicht exakt. Aber je länger ich arbeite an einem Werk, desto genauer weiß ich, wo was ist. Und das ist besonders deshalb wichtig, weil ich eben nicht so fortlaufend arbeite, sondern ein Text eben wirklich als ein Werk, also auch als ein System begreife. Und das muss als Komposition am Ende seine Ganzheit erreichen und nicht bloß als fortlaufender Faden. Also ich denke immer in diesen Schnipseln, nicht bloß im Erzählbogen, sondern diese Schnipsel sind wie eine Art Universum und mit Zahlen versehen. Und dann, weil ich ganz oft mit dem Verfahren von Repetition, Variation arbeite, stelle ich mir diese Schnipsel dann wieder zusammen zu einem späteren Zeitpunkt, wo sie aber einen neuen Sinn ergeben, damit immer die Handlung fortgeht und trotzdem eine klangliche Gesamtheit entsteht, die den Charakter des Werks ausmacht, genauso wie der Charakter des Inhalts ein Werk ausmacht. Es ist immer das zwischen Klang und Sinn, Klang und Sinn, Klang und Sinn, das muss sich gegenseitig tragen und im besten Fall sogar aufheben, damit man nur noch die Atmosphäre mitbekommt und gar nicht mehr weiß, dass man Sinn hört und Klang hört. Ja.
Tausend Meilen.
Klang und Sinn, Klang und Sinn, Klang und Sinn.
Tausend Meilen. Harte Arbeit. Tausend Meilen. Hard Arbeit, außerholigen Baumwollfeld, außerholigen Baumwollfeld, außerholigen Baumwollfeld, außerholigen Baumwolle, außerholigen Baumwollfeld, außerholigen Baumwollfeld, außerholigen Baumwollfeld, außerholigen Baumwolle.
Eine selten urbane Gegend. Praktisch unter der Autobahnbrücke steht Fehrs Haus. Mit Blick auf Industriegebäude.
Schlafzimmer. Da gibt es auch kaum etwas, nämlich ein Bett. eine Lampe, Kissen, ein Bild, so ein Scherenschnitt aus China von einem Drachen. Drachen haben mich immer sehr fasziniert, weil es kein konkretes Tierwesen ist, aber so eine Überbeweglichkeit hat, Ultradynamik. Ja, hat mir eigentlich immer schon gefallen als große Idee eines Wesens. Und dann habe ich noch, das ist mir eigentlich wichtig, aber die sind auch sehr spärlich, habe ich Kunstwerke von Freunden. Es gibt eine Skulptur aus Ton, die kommt aus der Anfangsphase, ist von einem sehr, sehr lieben Freund von mir. Und mir ging es damals ganz schlecht. Und ich habe ihm gesagt, gib mir etwas Flächiges, wenn du mir etwas schenken willst. Etwas Großzügiges und etwas Beschwingtes. Und das war damals genau das Richtige für mich. Trost. Ja. Dann gibt es auch einen Stein. Ein Stein, der aussieht wie ein Büffel und fast zerfällt, weil er so viele Spalten hat. Habe ich auch bekommen. Und so gibt es noch zwei, drei weitere so Kunstwerke. Die sind mir wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich die schön finde, aber die sind einfach mit mir. Ja.
Schwarz, sagt er jetzt zum ersten Mal. Die Stimme krächzt, räuspert sich. Schwarz, dann fester. Es ist offen, der von drinnen. Probiert die Türe, es ist offen. Macht auf. Drinnen, am anderen Ende des Raumes, der Mann, die Fensterreihe im Rücken. Also bist du doch da? Grise mit etwas verkniffenen Zügen, weil es trotz der Düstere im Raum von gegenüber blendet und wohl auch sonst. Will's nicht hereinkommen, der Landmann. Es kommt kalt herein. Der Verwalter macht den Schritt über die Schwelle, schließt die Tür hinter sich. Warm bei dir? Nimmt den Hut ab. Hast etwas wollen? Der andere. Danke. Treppelt zurück, bis er den Rücken an der Tür hat, die ihn stärkt. Zessen habe ich nichts. Danke. Willst sitzen? Ist Platz genug, oder? Danke. Macht keinen Wank von der Türe weg. Schwarz. Ich bin gekommen, dich zu holen.
Nach einem abgebrochenen Wirtschafts- und Rechtswissenschaftsstudium und einem abgeschlossenen Literaturstudium an der Hochschule der Künste Bern mischt Michael Fehe nun im Literaturbetrieb mit. Beim Wettlesen in Klagenfurt hat er ja den zweiten Preis geholt. Immerhin 10.000 Euro. Eine der Jurorinnen war die Literaturwissenschaftlerin Hildegard Elisabeth Keller.
Als ich Michael Fehes Text las und noch sehr viel mehr, als ich ihn auf der Bühne sah, in Klagenfurt, im Theater, vor den vielen Zuschauern und vor uns, der siebenköpfigen Jury, wie er da so langsam selbst ins Tanzen kam, er stand, er legte eine wirkliche Performance hin, wie jetzt in all meinen Klagenfurter Jahren, noch nie ein Autor. Dieses Tanzen, in das er selbst geriet, das war für mich etwas wie ein Tanzen von einem Dompteur. Er spielte mit der Sprache, aber er nahm sie auch sehr ernst. Er geht mit der Sprache um wie mit einem langsamen Tier, das er umkreist und nicht jagt, sondern kennenlernen will. Er blickt ihm in die Augen, er kommt mit diesem Tier vor die Zuschauer und lässt es tanzen, kommt selbst ins Tanzen. Es ist ein Ritual. Und man beobachtet mit angehaltenem Atem, weil man nicht so sicher war, wer zähmt hier wen. Die Sprache den Autor oder der Autor die Sprache?
Und was ist er nun, der Wortkünstler? Ein Spoken-Word-Autor? Ein Literat? Wie ordnet SRF-Literaturredaktor Markus Gasser Fears Texte ein?
Ja, das ist natürlich Literatur, es ist Spoken-Word-Literatur, also es ist in dem Sinn beides. Spoken-Word ist auch Literatur, aber Literatur, die nicht primär fürs Lesen verfasst wird vom Autor, sondern um gehört zu werden, also um auf der Bühne performt zu werden. Und seine Literatur ist in der Schwebe zwischen gelesener und gesprochener Literatur. Es ist geprägt von den Elementen der Mündlichkeit seiner Sprache, das heißt, es sind Satzfragmente, es sind Sprünge drin, es sind Einschübe drin, es sind Bruchstücke. Und gleichzeitig ist es bei ihm ja sehr spannend, dass es eigentlich riesige Schachtelsätze sind, die einem fast an Kleist'sche Dimensionen erinnern lassen, dass er immer wieder Einschübe macht und ewig braucht, bis ein Satz zu seinem Ende kommt und dann aber wirklich auch ein Gesamtes gibt. So ein, er hat damit ganz viele Dinge hereingeholt in einen einzigen Satz hinein.
Der Text ist nur ein Teil der Kunst. Die Literaturwissenschaftlerin Hildegard Elisabeth Keller hat es vorhin beschrieben. Die Art des Lesens fasziniert ebenso.
Fear hat einen ganz eigenen Stil entwickelt und ich glaube, die Sehbehinderung spielt eine ganz wichtige Rolle dabei, weil sie natürlich wirklich den Eindruck gibt, er höre da laufend an einem Telefon, was er dann sagt. Und das ist wie ein Telefon nach innen. Ja, natürlich, der Ohrhörer steckt im Kopf natürlich, aber es ist ja der eigene Text, den er hört, auf einem iPod oder so. Also er hört sich selbst und dieser innere Monolog und diese Introspektion eigentlich, die dann Sprache wird, die prägt ihn ganz massiv. Und das ist natürlich in erster Linie nicht unbedingt gewollt. Das muss so sein. Er kann ja nicht lesen. Aber das ist wirklich mehr als aus der Not eine Tugend gemacht. Das ist aus der Not macht er eine Kunst. Eben diese Beschwörungskunst aus seinem Inneren heraus, was natürlich wieder seine Botschaft und sein Credo verstärkt. Ich möchte auf meine eigene Stimme hören, und mich ihr eigentlich ergeben, hingeben.
Aus der Not macht er eine Kunst. Beeindruckend, wie viele beeindruckt sind. Von der Kunst, vom Künstler. Dabei erschließen sich seine Texte nicht einfach so.
Es braucht eine gewisse Lesereife, eine gewisse Anstrengung, um Michael Fear zu lesen und zu genießen. Aber gerade wenn man ihm zuhört, dann hört man auch, wie zwingend das ist, wie er Bilder schafft, wie er ganz präzise Bilder schafft. Die Sprache mäandriert, die Sprache feiert sich selber, die Sprache sucht sich selber, kann man sagen.
Sehr viele Menschen sind berührt. Man spürt, es ist still, man hört gebannt zu. Man spürt auch immer wieder, hat er selbst die volle Regie über das, was gerade mit ihm passiert? Oder spricht da etwas aus ihm heraus, was nicht so ganz seiner Rationalität unterworfen ist, sondern etwas Größerem, etwas Tieferem?
Etwas Größeres, etwas Tieferes. Wie kommt es zu solch euphorischen Einschätzungen? Hat es etwas damit zu tun, dass er seit Geburt fast blind ist? Und dadurch als Kind schon und in der Schule seinen eigenen Weg finden musste? Allein? Das stelle ich mir bedrohlich vor.
Ja, schon. Also für mich ist es so sehr klar ein Erlebnis von Angst. Also raus müssen gehen und wahrscheinlich im Verhältnis zu Leuten, die sehen, einfach ein sehr viel intensiveres Gefühl von verloren sein im Universum. Was kommt denn da? Das ist keine Ahnung. Du stehst alleine auf einem grossen, weiten Feld. Du weißt nicht, von wo was kommt, was sich wie bewegt, was wie weit fort ist, wer. Und ich finde, das hat eigentlich von diesen ersten Momenten, wo du so aus der Ultra-Geborgenheit vom Kalt von deinem Zimmer rauskommst, wo du noch irgendwie kannst halt auswendig lernen. Du hast alles erfahren, so ein Mikrokosmos. Aber sobald es halt nachher nicht mehr so klein ist, finde ich, ist das eigentlich ein Gefühl, das sich mehr oder weniger dauerhaft einstellt. Aber ich habe halt dann einfach durch die normale Schule habe ich einfach die Erfahrung, dass zum Beispiel nachher so ab der dritten, vierten Klasse einfach die anderen Gielen einfach krass viel talentierter werden, was so die Bewegung vom Körper im Raum angeht, oder? Habe ich dann einfach die Gelegenheit gehabt, halt doch irgendwie sehr stark zu werden, wo ich das dann einfach kompensiert mit anderen Fähigkeiten. So im Wesentlichen Kreativität und hohe Aufmerksamkeit dafür, was läuft, also im sozialen Gefüge. Merken, was nötig ist oder wie man sich kann bewegen zu seinen eigenen Gunsten. Also sehr, sehr überlebensbezogen, weißt du, unter 10, 12-jährigen Gielen geht es eigentlich noch recht rauch zu.
Wenn wir unterwegs sind, vergesse ich immer wieder seine Sehbehinderung. Man merkt sie kaum. Aber klar, er kontrolliert. Er muss kontrollieren, immer schon.
Ja. Das Gute ist, echt, dass ich jetzt eine Arbeit habe, die in ganz weiten Teilen zulässt, dass ich so eine Art durch Techniken Superkontrolle einführe. Also wenn ich künstlerisch arbeite, ist das ein riesen Regelwerk. Und dort entdecke ich zum Beispiel jetzt erst in dem höheren Alter, wo ich jetzt bin, eigentlich die Freude am Spiel mit dem Kontrollverlust. Also ich habe ganze Reihen nachher von Werken, die die Kontrolle nicht aufgeben, die also dem Regelwerk sehr treu bleiben. Und die letzten 2-3 Sachen, Simmeliberg, beschäftigt sich damit, was passiert, wenn man in diesem Regelwerk sich überfordert.
Wir sollen einfach ein bisschen spielen, gell?
Auch im Studio hat Fair die Kontrolle. Für die Musiker, die ihn beim Sprechen und Singen begleiten, hier ist es der Gitarrist Martin Schmid, ist er der Chef.
Kann nicht stehen ohne dich. Kann nicht. Nicht. Kann nicht ohne dich. Ich. Kann nicht gehen ohne dich. Kann ich dich. Verstehst du das? Kann nicht ohne dich.
Er hat eine klare Vorstellung, wie der Text, die Musik, das Werk klingen muss.
Es ist ein Gefühl für das Entspinnen einer Geschichte, die für mich jedes Mal, also das heißt jede für sich und jede von Neuem, einen eigenen Puls hat. Und zur Installation von diesem Puls verwende ich Wiederholungen, Bewegungen, die sich in ihrer Wiederkehr als Puls zeigen. Gleichzeitig will ich halt die Entwicklung der Geschichte. Und da fängt das Verfahren der Variation an. Also wie komme ich aus einem gewissen Puls in eine Fortbewegung?
Harte Arbeit.
Die Wiederholung hat letztlich auch eine spirituelle Kraft für mich. Ich bin nicht gläubig, ich wäre es aber gern, weil ich mir davon eine Geborgenheit verspreche, die ich jetzt nicht spüre. Ich glaube aber eigentlich meinen eigenen Werken fast mehr als einer Glaubensrichtung. Und das kann man als größten Wahn interpretieren. Aber für mich ist es vielmehr die direkte Auseinandersetzung mit Energie, die sich für meine Wahrnehmung immer pulsierend manifestiert. Immer in Wiederholung. Also es gibt etwas, das ich ganz klar spüre, das da ist, das sich bewegt und das sich überall in wiederkehrenden Formen niederschlägt.
Der Whisky legt sich in meinen Garten. Der Whisky legt sich in meinen Garten. Der Whisky gebe mir die Treppe hoch. Der Whisky gebe mir die Treppe hoch. Der Whisky legt sich unter mein Kissen. 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 So Hund. Der Whisky legt sich in meinen Garten. So Hund. Der Whisky gibt mir die Treppe hoch. So Hund.
Jahrelang hat Michael Fehr Schlagzeug gespielt, den Puls gedrummt, in Bands, allein. Hat sich auch mal überlegt, die Musik zu seinem Beruf zu machen. Jetzt sucht er den Puls in der Sprache, den Klang im Wort, den Sinn in der Stimme, in seiner eigenen Stimme.
Ich habe oft diese Texte vorgetragen und frühe Texte sind das, wo alle diese musikalischen Anlagen, die ich später gebraucht habe, schon vollkommen drinstecken, sind aber kurz, eben kurz wie Lieder. Ich habe die immer wieder vorgetragen und habe nicht ein echt gutes Gefühl dabei gehabt, weil ich dachte immer, sie sind noch nicht realisiert. Ich kann sie sprechen, ich kann sie ein bisschen performativer sprechen, ein bisschen rhythmischer, aber sie sind einfach nicht in dieser Art von Leben, das ich mir vorstelle. Und letzten Dezember hat mich jemand gefragt, ob ich für so einen Blog Berner Kulturschaffender einen Beitrag machen würde. Und da habe ich einfach plötzlich gewusst, ich werde eine Art Lied machen, ein Worksong über Außerholigen. Und von da an habe ich immer mehr so eine Art wie Singen entwickelt. Das ist aber immer noch sehr perkussiv. Woher das genau kommt und woher diese Stimme kommt, weiß ich bis jetzt nicht. Aber es ist ein echtes Heimatgefühl. Ich habe den Eindruck, ich bin Blues Junior. Ich bin der neue Blues. Ich bin der Rest vom Blues.
Was? Der Rest vom Blues?
Ja.
Das ist doch ziemlich unbescheiden.
Baby, I love you. So. Whiskey. I love you, baby, 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 baby. I love you, I love you, I love you, I love you. All I love, all I love, all I love, all I love, all I love is all I love, all I love is you, baby. All I love, all I love, all I love is all I love, all I love, baby, all I love. All I love is you, baby. Müssen dich versinken.
Ja.
Müssen dich versinken.
Was meine Arbeit betrifft, habe ich eine ganz kindliche Zuversicht bewahrt. Es ist nicht unbedingt unbescheiden im Sinn von Überheblichkeit, sondern es ist eine totale Zuversicht, dass das wahr ist. Das gilt leider für meine ganze Person nicht. Also Zuversicht ist etwas einer meiner größten Gegner. Aber für die Arbeit habe ich das merkwürdigerweise mir bewahren können. Ich habe oft auch, was meine Fantasie betrifft, das Gefühl, ich knüpfe an Stellen, die längst vergangen sind und die ich zwischenzeitlich 15, 20 Jahre vergessen habe.
Der andere, ich und der alte Mann. Der andere hat zwei Messer und ich habe auch zwei. Ich stehe hinter dem Holzschopf und bin ziemlich geschützt. Der andere steht ungeschützt auf dem freien Feld. Ich hole aus mit dem ersten Messer, hole aus mit voller Wucht. Aber das Messer gräbt sich in das Holz der Schopfwand. Ich hole wieder aus mit dem zweiten Messer. Jetzt fliegt es. Ich habe kein Messer mehr. Es fliegt mit voller Wucht, fliegt aber kreiselnd, fliegt aber kreiselnd am anderen vorbei.
Michael Fehrs Geschichten sind manchmal seltsam, sehr seltsam.
Also ich habe einfach diese inneren Bilder als Initiation, als Urknall. Und die sind immer farbenbesetzt. Und gleichzeitig stellen sie die Farben in einem Verhältnis dar. Das kann ich nicht weiter beschreiben. Es ist einfach eine Gewichts- oder Kräfteverteilung von Farben. Und ich versuche dann herauszufinden, was geschieht, wenn ich diese Ausgangslage von Farben aufeinander loslasse. Also was würde geschehen, wenn man das Timbre oder den Charakter oder das Wesen oder die Aura oder die Atmosphäre von Rosarot auf jene von Violett treffen lässt. Und darauf baue ich dann eine ganze Geschichte auf. Es sind also selten echte Begebenheiten, die mir einfallen, sondern es sind mehr Kräfte. Und dann habe ich einfach einen Willen zur Geschichte. Und die kommt dann auch, weil Farben empfinde ich als etwas so Starkes, dass es nicht anders sein kann, als dass die eine Geschichte erzählen, wenn man sie leben, sich bewegen, sich orientieren, sich bekräftigen, sich bekämpfen lässt.
Wie lange? Sag mir, wie lang. Bitte, bitte, sag mir, wie lang noch.
Die Sprache kommt über ihn wie ein langsames Tier.
Wie lang?
Er lockt nicht, er wartet. Voller Aufmerksamkeit lässt er die Worte näher kommen, lässt sie ihren Platz finden, ihre Form. Er hört ihren Klang und weiß, so müssen sie sein, so und nicht anders, genauso.
Dann spreche ich häufig, wenn ich in einem Zustand von einem gewissen Reifegefühl bin, spreche ich einen ganzen Bogen, einfach so. Und ich höre mir das dann wieder an. Und dann höre ich häufig Motive heraus, von denen ich finde, dass sie am allermeisten für die Begebenheit und das Aufeinandertreffen der Farbwelten sprechen. Dann breche ich den ganzen Text herunter auf diese Motive und baue die Handlung, das Verhalten, die Begebenheit wieder auf anhand dieser Motive. Ganz selten. Vielleicht wird das in Zukunft auch vermehrt so sein. Es war aber das erste Mal jetzt bei Simmeliberg, dass ich trotz krassen Überarbeitungsversuchen am Ende gemerkt habe, dass dieses Sprechen des ersten Bogens eigentlich die Nummer war. Das heißt, ich habe dann ganz viel überarbeitet und am Ende alles dahin zurückbuchstabiert, wo es ganz am Anfang war. Und dann habe ich nur noch gearbeitet, wie ein Steinhauer. Also ich habe ganz kleine Stücke bloß noch weggenommen und musste vorher jedes Mal das Bewusstsein dahin transportieren, dass es nötig ist, dieses Stück wegzunehmen. Das war sehr aufwendig, aber ich habe eigentlich nur noch mit Reduktion gearbeitet. Also wie bei einem, sage ich jetzt dann einfach so, guten Whisky, ja, einfach Essenz destillieren. Das war wirklich eine 6 Wochen Daueraufnahme, die ich auch in einem nicht mehr ganz sinnvollen Zustand gemacht habe, weil mich das wirklich vollkommen eingenommen hat damals. Ich war so eingenommen, befangen, verhaftet von in mit dieser Geschichte. Und ich konnte eigentlich nicht mehr rausgehen, ohne dauernd nur in dieser Welt zu sein. Ich hatte nur noch Schwarz-Weiß und Grau und Rot und sonst nichts. Und das macht es ungeheuer schwierig, Esswaren einzukaufen. Ich habe gekauft, aber ich habe zum Teil vergessen, dass ich gekauft habe. Also ich habe vergessen, wie ich gegangen bin. Ich habe vergessen, wie ich zurückgekommen bin. Ich habe vergessen, dass ich in der Lage war, zu sprechen an der Kasse. Aber das habe ich wirklich auch erst ein einziges Mal erlebt, jetzt da bei Simmerliberg.
25. Kapitel. Wo er zur Kirche kommt, fängt unter dem Turmspitz die Glocke an, dreinzuhauen. Es regnet. Verdammt noch eins. Und eiskalt. Unter dem Vordach, wo man allerseits zur Türe eindringt, die nur zur Hälfte offen steht, ist ein Gedrück. Man schüttelt die Schirme aus. Dem Gemeindeverwalter dreht man die Rücken zu. Niemand redet. In der Manteltasche surrt das Telefon. Er zieht es heraus, will es abstellen, sieht aber doch noch drauf. Die Sozialbehörde versucht, ihn zu erreichen, stellt ab, sieht auf, sieht die Mutter. Also, denkt Anatol Griese, macht sich auf der Mutter entgegen, die ihn im Blick hat.
Fehr macht aus Farben Geschichten, aus pulsierenden Rhythmen Texte, aus inneren Bildern seltsame Wortgeflechte. Ist er ein Mystiker? Hat er einen Hang zum Übersinnlichen?
Ich habe mir lange Zeit das gewünscht, dass ich übersinnliche Erfahrungen machen könnte. Und je länger, desto mehr merke ich, dass das eine ganz sinnliche Sache ist. Und meine Schule, die ich durchmache, ist eigentlich auf Intuition zu vertrauen. Ich glaube eigentlich nicht, dass es übersinnliche Fähigkeiten gibt. Es gibt nur ganz viel Müll. Und den gilt es irgendwie, mit welchen Verfahren auch immer, abzutragen. Und dann ist nur noch sinnlich. Und sinnlich ist auch sinnvoll, weil das ist einfach so. Ich fühle, ich spüre. Das ist nicht wahr, aber auch nicht unwahr. Das ist einfach.
Und wenn der Müll abgetragen ist, schöpft er dann aus dem sinnlichen Urgrund das Material für seine Werke?
Ja, und aus Angst. Ja, also irgendwo muss ja wie diese Leidenschaft sich mit ich versuche es jetzt wirklich ganz groß zu sagen, um es nicht weiter erklären zu müssen. Irgendwo muss ja diese Leidenschaft, sich mit dem Kosmos auseinanderzusetzen, herkommen. Und für mich kommt sie tatsächlich einfach aus Angst, welche das Gegenteil von Vertrauen ist. Darauf hat mich meine Lektorin aufmerksam gemacht. Und es stimmt.
Alle Christen, oh, alle Christen, alle Christen, oh, alle Christen, halb miteinander, halb durcheinander.
Zusammen mit dem Pianisten Simon Ho steht er auf der Bühne, Michael Fehr, selbstsicher, stark, männlich.
Sagt man so, ja. Aber da, weißt du, da bin ich dann frei. Das ist genau so ein Moment, wo ich, es ist eine ganz geschlossene Welt. Eine Bühne ist eine Welt, die kannst du einfach erkunden, verstehen und dann in ihr und mit ihr handeln. Das ist total beschränkt. Und da kann ich dann irgendwie das alles vorübergehend loslassen. Ein Teil aus Konzentration, ein Teil, weil es wahnsinnig viel Energie braucht, einfach körperlich auch. Das ist, warum ich wahrscheinlich diese Situationen auch suche mitunter, um etwas zu erleben, das ich mir sonst irgendwie nicht so herstellen kann.
Es war Sommerzeit. Und er hatte keine Frau. Keine. Es war Sommer. Es war Sommer. Und er war ohne Frau.
Und wie sieht es bei Michael Fehr mit den Frauen aus?
Das ist die falsche Frage. Darauf werde ich nicht antworten. Das ist mir zu unerklärlich, als dass ich... Ich könnte auch nicht. Ich will nicht, aber ich könnte auch nicht. Ich weiß. Keine Ahnung.
Dann fühlt er sich manchmal eingeschränkt?
Ja. Immer dann, wenn ich den Eindruck habe, nicht zu genügen, aber etwas vor mir sehe, was zu leisten wäre. Sagen wir, schlicht als fast blinder Mensch, der aber eigentlich ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten hat, nicht von Weitem mit den Menschen kommunizieren zu können. Das ist so etwas, was ich zum Beispiel als wahnsinnig männlich empfinde, wenn sich die Leute weit über die Straße hinweg grüßen können und dann so zueinander kommen und schon von Weitem am Reden sind und so und alle sehen, ja, die kennen sich und die kennen sich auch noch und die kennen sich auch noch. Und das ist dann etwas, was ich wahnsinnig bewundere und wo ich mir enorm mangelhaft vorkomme.
Fehr als Autor ist ein Phänomen zwischen höchster Demut und einem gewaltigen Bewusstsein, einer Art Berufung, die für mich eine Art Schaukel ist. Ich frage mich immer wieder, weiß er nichts oder weiß er eben gerade sehr, sehr viel, viel mehr als wir alle?
Große Worte der Literaturkritikerin Hildegard Elisabeth Keller.
Ich mache hier den Dreck für die ganzen Bauerntrotteln. Dann rufe ich immerhin auf der Behörde an. Ich weiß um die Zuständigkeiten. Dann hat man mir da ein dummes Maul. Dann hole ich ihn auch noch selber und bringe ihn vorbei. Und dann wird man nicht einmal rechtzeitig informiert.
Es ist auch interessant, er erinnert mich immer wieder, auch wenn man ihn zuschaut, an einen blinden Seher, der raunt, der mit Ritualen arbeitet, der etwas Archaisches auch hat und dabei auch behauptet, seiner ganz ureigenen inneren Stimme zu folgen. Und das ist, glaube ich, schon etwas Wichtiges im Moment in der Literatur, was da passiert. Dieses starke Plädoyer für das, was die Kraft aus dem Individuum selbst bezieht.
Das weiß ich, verdammt, dass ich der Polizei nicht helfen kann. Aber jetzt gebt mir Bescheid, wer wann wo ist. Ich bin ruhig. Und warum kommt jetzt plötzlich die Polizei?
Ich bin kein Prophet, aber jetzt habe ich sein zweites Buch gelesen, Simmeliberg, und sehe, da ist schon eine große Entwicklung drin. Also er erzählt mir jetzt eine Geschichte, was er vorher nicht gemacht hat. Er ist dort mehr bei Bildern geblieben und jetzt erzählt er mir eine spannende Kriminalgeschichte. Und dies in seinem ganz eigenen, eben sprachlichen Stil, in seiner ganz eigenen Layout, wie es dann gedruckt wird, das einem eben sehr viel abfordert beim Lesen. Aber es ist tatsächlich etwas passiert. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Da bin ich mit Literaturredaktor Markus Gasser einverstanden.
Schwarz sagte ihm, wenn jemand stürbe, müsse man den begraben, die Frau begraben. Und jetzt will man, um sicher zu gehen, nachsehen. Mir ist das Wurst. Ich fahre jetzt los.
Wenn man mich hin und her jagen kann, dann kann man mich auch fragen.
Michael Fehr ist längst losgefahren und ich bin gespannt, wohin es den unkonventionellen Sprachdomteur noch treiben wird. Was er aus seinen Einschränkungen heraus machen wird. Welche Geschichten er dem Sinnlichen und der Angst entlockt.
Ja, ich habe am Ende das Glück, dass ich bei aller zeitweisen Panik die Angst in Bildern zeigt. Und das gibt mir die Möglichkeit, in Bewegung zu geraten. Und was ganz schlicht heißt, Möglichkeit zur Transformation.
Wie ein langsames Tier. Der Wortkünstler Michael Fehr im Feature von Katharina Kilchenmann. Realisation Simon Mayer. Redaktion Berner Senn. Die Texte aus Simmerliberg las Ueli Jäcki. Eine Produktion von Radio SRF 2 Kultur 2015.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.